Heute zu Gast der ewige Torhüter des TuS Ferndorf, der ewige Kai. Kai Rottschäfer, der in dieser Saison noch einmal die Torwarthandschuhe rausgeholt hat und das Tor hütet beim TuS Ferndorf. Jetzt geht's los, viel Spaß. Hier ist der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom. Und heute haben wir einen Talk, der eigentlich schon für Montag eingeplant war. Da haben wir immer unsere etwas kürzeren Update-Folgen mit ein paar O-Tönen zum Wochenende und einem etwas längeren Talk. Aber dieser Talk ist dann noch länger geworden, denn Kai Rottschäfer hat einfach so viel zu erzählen und aus 20 Minuten wurden 30, wurden 40 und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, klippen wir das Ganze doch raus und machen daraus eine einzelne, etwas längere Folge. Und ihr hört euch das heute in voller Länge an. Kai Rottschäfer, Torhüter vom TuS Ferndorf, eigentlich 2019 schon die, wie sagt man so schön, Handballschuhe an den Nagel gehängt oder auch Torwarthandschuhe, wie auch immer. Auf jeden Fall war er seit 2006 beim TuS und hat dann gesagt, jetzt reicht es. Und dann kam er in dieser Saison zurück und hat zum Beispiel am letzten Wochenende mit Ferndorf einen fantastischen Sieg gefeiert. Ferndorf gewann gegen die Eulen aus Ludwigshafen 32-24. Also ein dickes, 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 fettes Ausrufezeichen. Ferndorf zumindest mit einem klitzekleinen Polster oder einem Vorsprung auf die Abstiegsränge. Aber das kann sich natürlich von Spieltag zu Spieltag wieder ändern, weil es da unten im Tabellenkeller so mega, mega eng ist. Deswegen haben wir gar nicht explizit über den Abstiegskampf gesprochen, sondern das Ganze etwas zeitloser gehalten. Kai Rottschäfer blickt noch einmal auf seine Karriere beim TuS Ferndorf zurück. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hier ist Kai Rottschäfer. Hi Kai.
Ja, hi, grüß dich.
Guten Abend, schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Wichtigste Frage vorneweg.
Ach ja, mir geht's gut. Also es ist, hab ein angenehmes Training gehabt heute Nachmittag und die Kinder sind jetzt oben in der Koje und die Schulwoche habe ich auch gut rumgekriegt, von daher geht's mir gut.
Ja, du bist Lehrer?
Ja, genau. Ich bin Lehrer an einer Sekundarschule hier in Netfen. Das ist eine kleine Gemeinde bei Siegen und bin Klassenlehrer in der 5. Klasse. Die habe ich jetzt frisch seit letztem Sommer. Davor habe ich eine 10 abgegeben, also ein bisschen Kontrastprogramm. So.
Aber, da weiß man, was man abends getan hat, oder?
Ja, genau. Und die Kleinen, die sind also da noch süß, ne? Also noch unschuldig sozusagen, aber ist schön, macht Spaß mit denen.
Cool. Und welche Fächer?
Also ich habe Fakultas studiert, habe ich Deutsch und Sozialwissenschaften. Mittlerweile ist da so meine Fächerpalette ein bisschen breiter geworden. Also dieses Studienfach Sozialwissenschaften, das gibt es bei uns an der Schule nicht. Da habe ich dann Gesellschaftslehre und Arbeitslehre so als Kernbereiche und mache noch Englisch, Französisch auch, also Sprachen im weiten Teil, weil es mir liegt. Und so bin ich da aufgestellt. Ein bisschen Sport auch.
Aber ja, Sport hätte ich jetzt gedacht.
Ja, ich mache sonst so viel Sport. Es ist schon ganz gut, wenn ich das auf der Arbeit dann vormittags nicht habe. So. Aber Sport grundsätzlich auch, ja, natürlich.
Aber falls wir internationale Zuhörer am Start haben sollten, das müssen wir hinterher nochmal analysieren, könnten wir es auch in diversen Sprachen heute nochmal übersetzen. TuS Ferndorf goes international oder sowas.
Ja, peut-être si tu veux.
Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast im Alltag zwischen Lehramt und Handball, aber die Frage ist ja berechtigt, wie hast du eigentlich Zeit noch für zweite HBL, wenn du Lehrkraft bist? Wie geht das?
Ja, also ich sag mal, die Zeit, schaufel ich mir so ein bisschen frei, beziehungsweise man hat da in der Schule für meine Experimente jetzt da nochmal zweite Liga zu spielen schon großes Verständnis und unterstütze mich da auch. So ein bisschen Abstriche muss man natürlich machen. Also ich bin bei den Vormittagseinheiten in der Regel nicht. Jetzt, wenn wir die Wochenspiele auswärts gehabt haben, dann haben wir ein bisschen getrickst. Einmal bin ich nachgefahren und ansonsten ist man mir da schon mal entgegengekommen in der Schule, dass ich da vertreten werden konnte. Ich hatte vorher Unterricht vorbereitet und dann hat das so funktioniert.
Wir können ja mal ganz kurz erzählen, wie das kam. Also ich erinnere noch, 2019 hast du nämlich dein Karriereende offiziell nicht nur bekannt gegeben, sondern auch vollzogen.
Ja.
Das hat dann ein bisschen gehalten und dann bist du jetzt wieder zurückgekehrt im Oktober, weil Lukas Poole sich, korrigier mich, am Daumen verletzt hat?
Ja, genau. Und Lukas hat sich den Daumen gebrochen, ja. Ja, eigentlich, also ich habe ja mit der ganzen Sache eigentlich 2019 auch sehr emotional und auch für mich eigentlich final abgeschlossen und dann da einen Cut gemacht. Wir haben ein Haus gekauft und irgendwann werden die Dinge mit Beruf und Familie halt einfach ein bisschen viel. Und dann habe ich noch so ein bisschen in der zweiten gespielt, in der Oberliga. Aber das war ja auch mit Corona alles sehr unregelmäßig und viel unterbrochen. Ja, und dann hat Lukas sich den Daumen gebrochen und ich bin ja mit Mirza Ziyaric gut befreundet schon lange. Und der hat mich dann angerufen und wir haben so ein bisschen überlegt und haben gesagt, ja, ich glaube, es war mittwochs irgendwie. Ich komme ins Training und wir gucken mal, ob das überhaupt noch Sinn macht oder ob da einfach nur so ein grauer Typ zwischen den Pfosten steht und da so ein bisschen rumirrt und nichts auf die Palette kriegt. Aber das hat bei dem Training ganz gut funktioniert und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt mal. Bis Weihnachten war da so der Plan, bis Lukas wieder fit ist. Dann hat sich Tim an der Leiste verletzt und das Ganze ging noch ein bisschen länger und ich denke, jetzt ziehen wir es auch durch bis 11.06. Schauen wir mal, dass wir die Saison dann noch zu Ende kriegen und auch am besten erfolgreich. Ja.
Ja. Es war offensichtlich kein grauer Typ, der da irgendwie herumirrlichterte, sondern erzähl, wie war es? Also es hat ja, oder es sieht zumindest von außen gut aus.
Ja, es hat auch echt gut funktioniert. Ich muss sagen, ich war von Anfang an echt beeindruckt davon, wie mich die Mannschaft aufgenommen hat, weil so eine Handvoll Spieler, die kenne ich natürlich auch noch und mit denen habe ich auch zusammengespielt, aber vieles ist ja neu, ne? Inklusive Trainer. Die haben mich wirklich super aufgenommen und haben es mir auch echt leicht gemacht. Und ja, nach so ein bisschen Gewöhnungsphase war man dann eigentlich auch relativ schnell wieder so in dem alten Trott drin. Ne? Weiß nicht, irgendwer hat mir da mal gesagt, ja, es wirkt ja schon irgendwie so, als wärst du nie weg gewesen. Und so ein bisschen so war das auch. Also ich weiß dann noch bei dem ersten Spiel, das war dann ja direkt zu Hause, auch gegen Großwaldstadt. Das war schon am Anfang irgendwie ein bisschen verpeilt, ganz einfach das Gefühl, weil, habe ich ja vorhin gesagt, ich auch so ein bisschen so emotional mit der Sache eigentlich abgeschlossen hatte. Ich glaube, das muss man auch, wenn man das so viel macht und dann auch so lange bei einem Verein. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, nach so ein bisschen 5 Minuten Anrollen, als ich dann im Tor stand, war es eigentlich auch alles wie immer eigentlich da bei uns in der Stellerwiese, weiß ich nicht, kein Unterschied, ob es jetzt 2022 ist oder irgendwie 2006. War schön, hat Spaß gemacht.
Das war das Jahr, als es losging mit Leistungshandball, oder?
Ja, genau. Also ich bin 2006 nach Ferndorf gewechselt. Ich habe 2005 im Oktober in Siegen angefangen zu studieren mit 21. Und wir mussten ja damals noch solche Sachen machen wie Zivildienst, ne, so Wehrersatzdienst, solche Geschichten. Ne, das kennen ja die Spieler, die dann mit mir da jetzt rumtouren und so Jahrgang 2001 sind oder so, die kennen das ja gar nicht. Und dann habe ich in Siegen angefangen zu studieren und habe da noch bei meinem Heimatverein, dem TV Rott-Möhlenbach, auch eine wahrliche Institution im Oberbergischen Kreis, den es so auch leider nicht mehr gibt, auch Oberliga gespielt und der TuS Ferndorf ja auch. Ja, und irgendwann war es tatsächlich Mirza, der mich bei irgendeinem Pokalspiel im Oberbergischen ansprach und sagte so, hör mal, du studierst doch auch in Siegen. Und ich habe da einen ganz guten Verein entdeckt. Die suchen auch noch einen Torhüter, komm doch da mal mit hin. Und da bin ich da ganz einfach hingegangen. Ich kannte den TuS Ferndorf auch vorher nicht, weil irgendwie, ja, das war damals, mussten wir von Siegen immer über die 45 nach Hause nach Gummersbach fahren. Mittlerweile gibt es da ein Stück A4, was verlängert ist und das geht an Kreuztal vorbei. Und Kreuztal war einfach ein Ort, da bin ich nicht hingekommen. Ne? Von daher kannte ich auch den TuS Ferndorf nicht. Und die haben auch in der anderen Oberliga gespielt und so. Das ist dann alles so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ne? Ja, und dann, weiß ich noch, bin ich dahin. Und das war auch ganz witzig irgendwie, es war komplett was anderes als in da in Müllenbach irgendwie. Das war damals schon für Oberliga-Verhältnisse sehr, sehr professionell beim TuS Ferndorf. Und ja, das war eine Herausforderung so die erste Zeit für mich auch, aber dann hat das auch gut geklappt. Und der neue Trainer, der dann da eben vorgestellt wurde, das war damals Czesław Dinčić, der fand das, glaube ich, auch ganz okay, was ich da mache. Und dann ging das irgendwie alles relativ schnell.
Wer war dann noch, oder wer war die Nummer 1 damals?
Damals war David Wellen im Tor. Ja, es gab noch so zwei, drei andere Kandidaten, die da aber so ein bisschen, ja, so ein bisschen außen vor waren und auch ein bisschen unregelmäßig da und so ein bisschen als Aushilfe. Und dann haben David und ich das zuerst gemacht, relativ lange. Zwischendurch waren da immer mal wieder ein paar Leute, die da so dazugekommen sind, die auch nachher, ja, auch relativ erfolgreich waren. Der Stanislav Gruptschuk war mal ein Jahr bei uns. Mein späterer Torwarttrainer Hilmar Gudmundsson, der Max Hamers, mit dem ich dann das, als David dann irgendwann aufgehört hat, auch relativ lange gemacht habe. Und der Max wurde dann, ich glaube, 2015, ja, von Lukas Pohl abgelöst. Und
Ja, okay.
ja, Lukas ist ja jetzt dann auch schon 7 Jahre da und wir haben das da ja dann bis 2019 zusammen gemacht.
Wir müssen das alles gleich nochmal so ein bisschen aufdröseln, was so die großen Highlights waren und der Weg dann in die zweite Liga und so. Aber um das einmal einzuschätzen, weil du eben auch sagst, seit 2006 da, was das für Ferndorf bedeutet, wenn ein Kai Rottschäfer wieder im Tor steht. Das ist so wie als Henning Fritz kehrt zurück in seine Bundesliga, auch wenn er zu einem anderen Club zurückkam. Aber Kai Rottschäfer zurück in Ferndorf, du warst Kapitän, du warst Identifikationsfigur. Wie waren die Reaktionen auch von Fans, als du wieder da warst?
Ja, also die haben sich ja schon gefreut, ne? Also ich weiß nicht, ich habe dann auch so nach den Spielen oder nach dem ersten Spiel so meinen üblichen Weg so ins Foyer genommen und bin da runtergegangen. Und das ist halt schon, war halt schon wie nach Hause kommen, ne? Also das sind dann schon auch die Leute, die man da gewohnt ist zu sehen und die man auch dort erwartet. Und ja, das war schon gut und die Reaktionen waren unglaublich positiv. Also ich weiß nicht, das war dann auch, dass man so wieder die alten Marotten hatte. Ich bin dann auch zu Harald Münker gegangen, unserem ehemaligen Manager sozusagen, mit dem das Ganze in Ferndorf auch angefangen hat. Und die Fanclubs, die Füchse und die Brigade und auch alle anderen Leute, die da sonst immer so sehr, sehr regelmäßig zugegen sind, die haben mich da schon sehr, sehr warmherzig empfangen. Also ich glaube auch, dass, ich meine, mittlerweile ist es ja alles schon sehr professionell geworden und die Spieler haben auch ein bisschen anderen Fokus. Ich glaube, ich sag mal, wir, die wir da so die langen Jahre da das auch gemacht haben in Ferndorf, von der Oberliga bis in die zweite Bundesliga, wir waren halt schon ein bisschen mehr so zum Anfassen, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass die da irgendwie jetzt distanziert sind, aber es hat einfach einen anderen Fokus, ne? Die Profis können halt nicht mit den Fans dann so wie nach dem Spiel da Bier trinken gehen und so, ne? Das funktioniert halt nicht. Und ich glaube halt einfach, dass das für viele Leute ja auch so ein Stück schöne Vergangenheit ist, wenn dann einer wie ich dann da noch so ein bisschen rumspringt, ne? Und dass sie sich einfach auch gerne an diese Zeiten erinnern. Und das auch, glaube ich, einen großen Teil davon ausmacht, wenn dann da jemand ist, der halt diese Zeit auch so ein bisschen mitgeprägt hat, ne?
Genau, wir sprechen von einer Mannschaft, in die du gekommen bist, in der Oberliga, die aber relativ ambitioniert war, kann man sagen, denn ihr habt obere Tabellenregionen immer angepeilt. Ich habe das nochmal recherchiert. Dann seid ihr 2008 schon aufgestiegen oder ihr wurdet auf jeden Fall Erster in der Oberliga, seid dann in der Regionalliga gewesen. Nach 2 Jahren ging es gleich in die dritte Liga, nach 2 Jahren ging es dann in die zweite Liga für ein Jahr mal, dann nochmal 2 Jahre dritte Liga und seit 2015 spielt ihr mit nur einem Jahr Unterbrechung immer zweite Liga.
Ja.
Das hat sich also kontinuierlich einfach weiterentwickelt und auch wenn Abstiegskampf auch diese Saison wieder Thema ist, Ferndorf hat ja gezeigt, vor allem in den Rückrunden, Ferndorf kann Abstiegskampf und Ferndorf ist eine Zweitligamannschaft.
Ja, also ich denke, das ist halt auch einmal natürlich eine schöne Sache, wenn man das so miterleben darf, ne? Also wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann bin ich vor allen Dingen irgendwie immer dankbar, weil man halt so ein Teil davon sein durfte, ne? Von diesem Mitwachsen und man konnte das so sehen und wachsende Begeisterung. Sicherlich, es gab auch Rückschläge, aber ich sag mal, der Weg auch aus dieser Oberliga, der war für den TuS Ferndorf Ein langer. Man hat 1999 mal Regionalliga gespielt, für ein Jahr und ist dann abgestiegen und hat halt sehr, sehr lange versucht, wieder aufzusteigen. Und es hat nie geklappt. Man ist dann immer so Zweiter geworden, ist auch ja, an guten Teams gescheitert, ne? An der Reserve von Minden oder Schalksmühle, die alle damals, ich sag mal, denke mal, sicherlich handballerisch einen Schritt weiter waren als der TuS Ferndorf. Und als wir das dann 2008 geschafft haben, da hat sich irgendwie so ein Knoten gelöst, ne? Also das war, wir haben ja einige Meisterfeiern gemacht in Ferndorf, aber dieser Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga, das war Wahnsinn. Wir waren natürlich auch unglaublich gut in dem Jahr und wir waren auch zu gut für die Oberliga und sind da so ziemlich durchmarschiert. Aber als wir dann da 4 Tage vor Schluss Meister waren und jedes Wochenende aufs Neue gab es wieder irgendeine Feier und es waren irgendwie noch mehr Leute da und es war immer verrückter. Wir haben dann da eine ganze Sporthalle voll gemacht und die haben uns da empfangen, so mit Feuerwehr und Spalier und so. War schon schön, das muss man sagen, das war toll. Und da hat man auch richtig gemerkt, wie sich das, ja, so dieses Dahinarbeiten auf diesen Erfolg, diesen Aufstieg in die Regionalliga, das hat den Verein, das hat dann richtig ins Knoten gelöst, ne? Ja, und ein bisschen ging es dann so weiter. Dadurch, dann hat man halt auch, ich meine, man ist ja im Siegerland, so was die Lage anbelangt, schon so ein bisschen isoliert und auch der Spielermarkt ist jetzt im Siegerland nicht so sehr groß. Man hat dann ein bisschen über den Tellerrand geschaut und wir waren dann ja eine ganze Gruppe von Oberbergern, die sich alle kannten, mit Tim Hilger, Dennis Aust, Mirza Aden, Tim, Dennis und ich, wir haben alle zusammen A-Jugend gespielt und wir waren von Anfang an ganz, ganz dicke Freunde und das war eine dicke Basis da in dem Team. Ja. Später kamen dann die Hessen dazu, mit Jonas Faulenbach schon in ganz jungen Jahren, mit 20 und Christian Stelzenbach, Peter Dettling. Wir haben Christian Rommelfanger gehabt auch, also das waren schon, wir hatten da schon echt auch eine gute Mannschaft und wir mussten so ein bisschen lernen in der dritten Liga auch. Ich kann mich da auch so an ein Jahr erinnern, wo wir echt auch ein bisschen kämpfen mussten. Das war dann diese Reduzierung oder diese Qualifikation, die man schaffen musste von der Regionalliga für die dritte Liga und
Genau, Regionalliga war erst noch dritte Liga, ne? Ich habe vorhin gesagt, ihr seid von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen, aber
ja.
das ging nachher ineinander über irgendwie.
Genau. Die haben, es gab, ich glaube, 6 Staffeln Regionalliga oder sowas. Und das haben die dann reduziert und man musste irgendwie Neunter oder Zehnter werden, glaube ich, um in diese dritte Liga zu kommen. Und wir waren dann so ein bisschen, ja, wir mussten uns mal so ein bisschen schütteln in dem einen oder anderen Spiel, haben was Lehrgeld bezahlt. Aber am Ende hat das geklappt und in dem ersten Drittliga-Jahr sind wir ja dann auch direkt Meister geworden. Und sind dann nicht aufgestiegen. Da hat der Verein auf den Aufstieg verzichtet. Ich glaube, es gab da auch noch so eine Relegation. Ich weiß nicht, wer da drin war. Ich glaube, irgendwie Saarlouis, Leutershausen und solche Sachen. Und ich glaube, man hat da die Erfolgsaussichten nicht so groß eingeschätzt. Ja, und ein Jahr später, wir haben den Titel dann verteidigt, was auch ziemlich souverän passiert ist. Ich weiß noch, auf irgendeiner Auswärtsfahrt, ich weiß gar nicht, wo es hinging, irgendwie so Litt, Nordhemmern, Mindener Wald oder so. Da kam dann nach langem Hin und Her der Anruf zu uns Spielern in den Bus. Und da haben die gesagt, hat der Charles aus Dümpsche dann zu uns gesagt: So Jungs, die haben ihr okay gegeben und jetzt gewinnen wir und nächste Woche oder in 3 Wochen machen wir es dann klar. Und dann sind wir, glaube ich, mit einem Unentschieden in Edewächte irgendwann auch wieder 4 Spieltage vor Schluss Meister geworden. Und ja, das war auch toll. Also wir haben dann da eine 4-stündige Rückfahrt gehabt von Edewächt bis nach Ferndorf. Das war schon wild. Und mitten in der Nacht haben uns dann da, war die Straße gesperrt und so. Das war dann der erste Zweitliga-Aufstieg. Das war dann nochmal ähnlich, ja, ähnlich emotional wie diese Oberliga-Geschichte.
Aber auch beachtlich. Also da werdet ihr Meister, steigt nicht auf und andere Mannschaften zerbrechen, entweder weil Spieler gehen oder sie zerbrechen so ein bisschen emotional an der Enttäuschung. Aber ihr lasst euch davon nicht beeindrucken und werdet einfach nochmal Meister, verteidigt den Titel und steigt dann auf.
Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir waren halt einfach dicke Freunde, ne? So, und dass wir haben ja auch alle irgendwie studiert, so. Das hat natürlich bei dem einen oder anderen noch ein bisschen länger gedauert, aber was wir vor allen Dingen machen wollten, das war ja zusammen Handball spielen und da unser Ding machen. Und dann, ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass wir eben noch nicht, wie sagt man im Sport, immer so schön satt waren, ne? Sondern da einfach auch noch ein bisschen mehr wollten und das dann im zweiten Jahr sozusagen nochmal bestätigt haben.
Ihr habt sogar noch mehr Punkte geholt, habe ich vorhin nochmal nachgeschaut. Also es war sogar noch besser, es war eher so ein Hallo-Wach-Effekt. Aber du hast nicht nur Aufstiege mitgemacht, du hast auch Abstiege mitgemacht. Vor diesem Hintergrund, weil du auch weißt, was so ein Rückschlag bedeutet, was waren denn die schöneren Erlebnisse oder was war von vielleicht emotional auch größerer Bedeutung? Eine Meisterfeier oder ein Aufstieg vielmehr oder ein erfolgreicher Klassenerhalt und nicht abzusteigen? Weil da hast du ja auch einige Momente erlebt.
Also ich habe ja gerade schon gesagt, so diese beiden Aufstiege aus der Oberliga und der erste Zweitliga-Aufstieg, die waren schon sehr emotional. Was aber auf einem ähnlichen Level war, das war der erste Klassenerhalt, den wir geschafft haben. Ich glaube, das war ja dann 15-16. Das war auch die erste Saison mit Mirsa als sportlichem Leiter und Michael Lerscht als Trainer. Das war auch eine Saison, die war mehr als holprig, also so auf vielen Ebenen und durch ganz, ganz großen Einsatz so um die Mannschaft herum, in der Mannschaft und mit ganz, ganz viel Fleiß haben wir dann die Klasse gehalten. Wir haben dann auch, ich glaube, einen Spieltag vor Schluss konnten wir das schaffen. Wir hatten die Woche vorher, da haben wir jetzt noch drüber geredet, letzten Freitag, als wir in Nordhorn waren, haben wir in Nordhorn unentschieden gespielt und wir hatten Ballbesitz irgendwie 30 Sekunden vor Schluss und der Micha hat eine Auszeit genommen. Wir haben aber dann das Spiel quasi auslaufen lassen. Also wir haben keinen Angriff mehr gespielt, sondern haben den Punkt eingepackt, weil der uns in der Rechnung, die wir für uns selber gemacht hatten, quasi genügt hätte. Wir waren den einen Schritt vor Eintracht Hagen, glaube ich, und Hennstedt-Ulzburg. Und dann haben wir die Woche später gegen Hennstedt gespielt und ich weiß noch, das war ein ganz kniffliges Spiel, weil die schon abgestiegen waren und die haben damals 60 Minuten 7 gegen 6 gespielt. Und ohne über irgendetwas nachzudenken, die haben einfach, weil denen in Anführungsstrichen alles scheißegal war, die haben die 7 gegen 6 gespielt und wir haben, glaube ich, schon 45 Minuten gebraucht, um die erste Führung zu erarbeiten und mit allem, was dazugehört, leere Bälle am leeren Tor vorbeigeschmissen und ne, so ein bisschen fickerig geworden, weil man dann schnell einen Abschluss will und eigentlich die bessere Mannschaft ist irgendwie, aber das mit dem 7 gegen 6 halt ein bisschen nervt so. Ja, und dann sind dann nachher auch ziemlich viele Dämme gebrochen und wir haben uns sehr, sehr gefreut über diesen Klassenerhalt. Also von daher ne, auch so die, nicht nur die großen Erfolge, sondern obwohl das, man kann ja gar nicht sagen, kleiner Erfolg, das war ja für TuS Ferndorf auch ein Riesending, diese Klasse dann zum ersten Mal zu halten und so einen weiteren Schritt dahin zu machen, sich dort so ein bisschen zu etablieren.
Bevor wir auf die nächsten Jahre gucken, eine kleine Zwischenfrage. Du als Torwart, wie stehst du denn zu 7 gegen 6?
Wenn meine Mannschaft 7 gegen 6 spielt, das ist okay. Ich finde, es gibt ja so Spiele, wo dieses 7 gegen 6 sehr, sehr taktisch gespielt wird. Ich meine, wer jetzt ein bisschen DHB-Pokal geschaut hat, Kiel gegen Lemgo, der hat das da sicherlich auch auf den Punkt gesehen, wie man 7 gegen 6 spielen muss. Das haben sicherlich beide Mannschaften sehr gut gemacht. Aber man sieht schon, das Spiel verliert dadurch auch dann ein bisschen an Tempo. Ne? Weil halt beide sich auf ihre Überzahl verlassen im Angriff. Und ich weiß nicht, irgendwer hat mal irgendwas erzählt vor ein paar Jahren, als es damit anfing, irgendeiner, weiß ich nicht, ob es Dr. Rolf Brack war oder irgendeiner von diesen Kandidaten, der hat irgendwelche Quoten oder Statistiken ausgerechnet, wie letztlich die Abschussquoten bei den Würfen aufs leere Tor vom eigenen 6 Meter oder eben vom Torwart sind. Und da ist das Risiko lohnt sich, sage ich mal, weil ich glaube in der Summe, wenn es nicht gerade Andreas Palliker ist, der dann irgendwie 7 Tore in einem Spiel wirft, ist die Quote von hinten raus schon nicht so gut, dass man da Gefahr läuft, irgendwie ständig in so eine 1-gegen-0-Situation zu rennen. Auf der anderen Seite, was mich als Torwart ein bisschen nervt, ist, wenn ich halt draußen bin, auf der Bank sitze und wir kriegen den Empty Net und ich kann nicht eingreifen. So, das ist dann schon sowas, wo ich manchmal denke, ja, wäre ich jetzt da gewesen, hätte ich wenigstens noch irgendwie versuchen können, Arm oder mein Bein in diesen Ball vielleicht reinzuhalten, wenn einer einen Gegenstoß läuft oder, ne, aber wenn er aufs leere Tor wirft, kann ich halt nichts machen. Da muss ich so ein bisschen zugucken.
Wir haben eine Rubrik hier, die heißt Zukunft des Handballs. Was würdest du ändern, wenn du etwas ändern könntest am Handball? Sei es auf dem Feld selbst, in der Regel oder etwas drumherum. Viele sprechen tatsächlich über Shotclock, viele sprechen über den siebten Feldspieler, den sie gerne wieder abschaffen würden. Wenn ich dich frage, gibt es etwas, was du am Handball verändern wollen würdest, was aus deiner Sicht der Sportart gut täte? Wäre das auch in diese Richtung oder wäre das was ganz anderes?
Ja, also ich weiß nicht, ich tue mich so ein bisschen schwer mit solchen Sachen wie Shotclock und mit diesem siebten Feldspieler. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man das so ein bisschen als taktisches Mittel nutzen kann, ist das auch okay. Es ist halt eine Möglichkeit mehr, die man hat. Ich finde, was bei unserer Sportart auch manchmal so ein bisschen das Problem ist, ist, dass wir halt einfach auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, so im Nachwuchs, was die Schiedsrichter anbelangt und auch so ein bisschen. Der Robert Andersen hat mal gesagt, dass in Schweden zum Beispiel viele Schiedsrichter, die kommen zu den Vereinen, gucken sich dort das Training an, nehmen da teil, nehmen Atmosphäre wahr und ich weiß nicht, ich habe jetzt so ein paar Szenen gesehen vom Wochenende in der Videovorbereitung, da habe ich darüber nachgedacht, das gibt es tatsächlich Torhüter, die halten Bälle, die dann irgendwo auf der Linie rum sind und dann wirklich sehr, sehr gute Rettungsbewegungen machen, um diese Bälle von der Linie zu kratzen, und ich hatte den Eindruck, es gab einige Schiedsrichter, die da sehr, sehr unmotiviert einfach Tor gepfiffen haben, ne? Und fände ich dann schon schön, wenn man sich einfach in die Situation der Spieler hin und wieder mal ein bisschen mehr reinversetzen würde. Ich meine, klar, das ist ein Job, den will wahrscheinlich auch niemand machen, und ich hätte, glaube ich, auch keine Lust, mich von 22 oder wie viel springen darum, 22 sind es nicht, aber wenn man die Bank mitzählt, wie viel dürfen da mittlerweile sitzen? 16, ja, ne? 32 Adrenalin
plus Fans,
ja, und 32 Adrenalin vollgepumpten Spielern permanent voll labern zu lassen, da hätte ich auch wahrscheinlich keine Lust drauf, also Respekt davor, aber ich glaube, man könnte den Schiedsrichter einfach ein bisschen mehr integrieren beim Handball, ne? Dass man die Schiedsrichter und die Spieler eher auf ein Level bringt, weil ich glaube, uns fällt es manchmal schwer nachzuvollziehen, welchem emotionalen Druck da so ein Spielleiter auch ausgesetzt ist, wenn ihn eben alle Leute voll quatschen. Und umgekehrt ist es vielleicht schwierig, unsere Emotionalität in der einen oder anderen Situation nachzuvollziehen, weil das ist unser täglich Brot. Ne? Wir trainieren jeden Tag mehrmals. Ne? Und irgendein Trainer hat mal gesagt, ja, wie oft trainieren denn Schiedsrichter? Weiß man nicht, ob die trainieren. Ne? Aber ich glaube, das wäre sowas, um das einfach ein bisschen mehr zusammenzuführen, dann wäre das an manchen Stellen für beiden Parteien einfach. Ich weiß nicht, ob man es schafft, wie im Fußball irgend so ein Hawkeye in den Sporthallen zu installieren, aber ich glaube, so oft hat man so einen Fall auch nicht, dass ein Ball...
Oder der Chip im Ball, genau, den gibt es ja auch.
Also es war jetzt irgendwie aus aktuellem Anlass, habe ich mich da schon auch aus Torhüter-Perspektive so ein bisschen geärgert, dass diese Rettungstaten der Kollegen da eben auch nicht belohnt werden. Ne? So, und
bei uns jetzt in der Liga?
Ja, wir machen ja immer Videovorbereitungen und dann gucken wir natürlich andere Spiele, und da habe ich das gesehen, dass wirklich zwei Jungs super den Ball gerettet haben, und wenn man das so aus der normalen Fernsehperspektive beobachten kann, der Ball nicht im Tor war und der Kollege da an der Linie doch sehr schnell und ohne so ein bisschen über die Situation vielleicht mal nachzudenken dort ein paar Mal Tor gepfiffen hat, habe ich so gedacht,
okay,
muss nicht unbedingt sein.
Absolut, genau. Aber wahrscheinlich, also so schätze ich, die einen haben sie sich das dann hinterher auch angeschaut und sich am meisten geärgert.
Ja, eventuell.
Die Schiris. Ja, ja. Aber ist ja auf jeden Fall eine gewisse Hilfestellung. Also ich finde diesen Ansatz spannend, dass eben alle mal den anderen Blick auch so ein bisschen einnehmen sollen. Und du wirbst ja im Grunde genommen einfach für mehr Verständnis füreinander.
Ja, natürlich. Ich glaube, ne, man hat ja oft Situationen auch im Handball bei den engen Spielständen und ich sag mal, bei dem Reglement wie Schrittfehler oder ne, das ganze Repertoire der technischen Fehler, das ist verdammt schwer zu beurteilen. Solche Situationen wie Stürmerfoul und ich wollte das auch nicht tun. Es gibt ja sehr, sehr viele 50-50-Situationen eventuell, und dort das berühmte Fingerspitzengefühl eben zu haben, ne, und von beiden Seiten. Ich glaube, da wäre es einfach gut, wenn beide Seiten voneinander lernen würden. Ne? So, dann hätte man die eine oder andere Konfliktsituation, die ja zweifelsohne entsteht, die hätte man dann nicht. Ne? So.
Zur Frage, wie trainieren eigentlich SchiedsrichterInnen, haben wir eine einzelne Folge, die ich an dieser Stelle euch ans Herz legen möchte. Aber erst übrigens, wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Gibt eine Folge, da geht es nämlich um die Schiedsrichterei in der zweiten HBL. Und da gibt es dann dazu alle Infos, weil die sich zumindest natürlich fit halten und auch Regelkunde betreiben. So, wir kommen zurück zum TuS Ferndorf und zu dir. Du hast auch gerade gesagt, es hat sich im Verein natürlich über die Jahre viel verändert. Jetzt warst du ein bisschen kurz draußen, bist jetzt wieder da. Hat sich die zweite Liga eigentlich, wenn du es mit vor Corona vergleichst, ein bisschen verändert, auch vom Niveau her?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Dieses Jahr, ich fand, es war schon vorher schwierig, wenn man dieses Jahr so auf das Tableau geguckt hat, zu sagen, okay, Gummersbach, ja, die steigen vielleicht auf und Nordhorn ist auch gut, so ungefähr, aber wer geht denn überhaupt runter? Ne? So ein, ich sag mal, so ein Kandidat, wo man vielleicht von vornherein sagt, ja, die haben es echt schwer vielleicht, ne? Das gab es einfach nicht. Also das Niveau ist schon unglaublich zusammengerückt. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass da so Mannschaften wie Friesenheim und Coburg im unteren Mittelfeld so ein bisschen rumdümpeln, ne, die ja auch wahnsinnige Kader haben in meinen Augen. Das Niveau ist schon näher zusammengerückt. Ne? Ich meine, die Ergebnisse, das weiß ja jeder, der diese Liga verfolgt, auch die sind schon immer ein bisschen wild gewesen. Ne? Also weiß ich nicht, für irgendwelche Sportwetten, Menschen, die Sportwetten machen, ist das wahrscheinlich nicht so das berechenbarste Terrain, die zweite Handball-Bundesliga. Aber ich finde schon, das Niveau ist nochmal enger geworden. Also ist ja auch viel Tradition da einfach, ne, wenn man sich das anschaut. Finde ich auch immer wieder nett, so ein Verein jetzt auch wie Nordhorn, ne, da in dem Euregium, dass sie da auch vor ein paar Jahren in Anführungsstrichen noch Europapokalsieger geworden sind und da Peter Gentzel im Tor gestanden hat und was weiß ich, was für Koryphäen da gespielt haben. Das ist schon irgendwie schon toll, da ist viel Tradition unterwegs. Ne?
Wer steigt denn auf?
Ja, also ich denke, Gummersbach geht hoch und ich würde natürlich dem Micha in Hamm da schon die Daumen drücken, dass der Nordhorn vielleicht noch abfängt. Nordhorn hat jetzt Gummersbach, glaube ich, am Wochenende. Und wenn sie das jetzt hier noch 20 Sekunden schaffen, dann holt Hamm auch 2 Punkte in Hagen. Dann sieht es ja vielleicht ganz gut aus.
Dann wird es auf jeden Fall spannend. Und wer steigt ab?
am besten wir nicht, ne? Ist schwierig zu sagen. Also bis letzten Spieltag hat es ja so ausgesehen, dass Aue schon vielleicht so ein Stückchen hinter den anderen hinkte. Die hatten irgendwie die meisten Spiele und die wenigsten Punkte. Jetzt haben die natürlich gegen unsere Freunde aus Bad Schwartau zu Hause gewonnen. Jetzt ist das alles noch enger zusammengerückt. Und viele Mannschaften von unten spielen noch untereinander. Ich glaube, wenn man 30 Punkte hat, reicht's. Sollte reichen. Wir haben heute mal so lapidar darüber gesprochen. Vielleicht können wir ja das Endspiel in Dormagen am letzten Spieltag sogar vermeiden. Dann wäre schon gut. Vielleicht zu Hause gegen Gummersbach. Klassenerhalt sichern am 4.6. Das wäre toll.
Wir haben schon oft hier auch im Podcast in den letzten Monaten mal drüber gesprochen, wie schwierig die Situation verletzungsbedingt zum Beispiel oder Corona-bedingt überall bei vielen Clubs natürlich ist. Auch ihr wart gebeutelt, auch verletzungsbedingt. Deswegen bist du ja überhaupt auch erst wieder da. Trotzdem, warum gehört dieser TuS Ferndorf von allen Nebenwirkungen jetzt gerade mal beiseite, was alles diese Saison so passiert ist, warum gehört dieser Club in die zweite Liga?
Ja, ich denke, dass man sich das einfach verdient hat. Ne? Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, klar, in der dritten Liga passiert auch viel und da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan. Aber ja, dafür sind wir einfach zu gut. So, ne? Ich glaube, man hat da schon einen Handballstandort geschaffen auf seine Art und Weise. Es ist vieles bleibt familiär und ich glaube, ja, so ein bisschen Ehrenamt braucht es halt auch, sonst funktioniert es nicht, zumindest an so einem Standort wie Kreuztal nicht. Aber ich glaube jetzt auch mit dem Hallenausbau und wenn man sich das ja mal anguckt, da ist vor 10 Jahren ist noch das Efeu aus der Decke gewachsen. Mittlerweile ist da ein schicker VIP-Raum, wo man am Tisch sitzen kann und auf das Spielfeld gucken. Ne? Das
Da war Efeu in der Halle.
ja, also, witzig, gab da oben immer so eine Stelle, da kam so ein bisschen Grün raus in der Ecke. Ne? Aber die Halle hat ja auch schon ihre Jährchen oder der Kern der Halle hat ja auch schon ihre Jährchen auf dem Buckel. Ne? Und ja, wenn man sich das anguckt, wie da auch die Entwicklung gegangen ist, auch was um die Mannschaft rum getan wird, im puncto Athletiktraining, im puncto Physiotherapie, das ist einfach sehr, sehr professionell, wie das da abläuft. Und ja, dementsprechend gehört das Fan doch oft dahin. Zumal sich die Fans das auch einfach verdient haben. Die Leidenschaft und der Einsatz, der da auf der Tribüne, ja, ich sag mal, Woche für Woche ja auch auswärts passiert, das ist einfach zweitligareif.
Hier in Hamburg, wo ich sitze, habe ich die Fans von Ferndorf auch ein paar Mal erlebt. Ja, leider nur zweimal. Einmal war es ja ein Geisterspiel. Einmal warst du auch mit dabei, 2019 als Torhüter. Ferndorf ist ja die Mannschaft, die in 3 Jahren jedes Spiel gegen Hamburg in Hamburg gewonnen hat. Also Ferndorf steht hier eigentlich auf dem Index, muss man sagen. Aber das ist ja, es ist zwar kurios, aber das ist ja auch ein Stück Ferndorfer Zweitligageschichte.
Ja, sicherlich. Ich glaube, insbesondere dieses Weihnachtsspiel, das ist da vielen auch noch in guter Erinnerung. Ja, ich war 2019 genau in der Hamburger Sporthalle da im Alsterdorf, ne? Und ja, es war auch schön. Also meine Frau zum Beispiel, die hat 2 Jahre in Hamburg gelebt. Von daher, ja, war das schon auch ein bisschen was Besonderes, da in Hamburg zu spielen, ne?
Warum hat Ferndorf oder anders gefragt, warum lag Hamburg Ferndorf so gut?
Ach, ich weiß gar nicht, das ist ja, manchmal steckt man ja da gar nicht drin, ne? Also, warum liegt uns Rimpa nicht, zum Beispiel, ne? Also, wir haben noch nie gegen Rimpa irgendwas gerissen und die Mannschaften, die haben sich im Kern so geändert, das hat ja nichts mehr damit zu tun. Aber manchmal steckt, weiß ich nicht, der Spirit oder darüber zu reden, über Siege und umgekehrt über Niederlagen, löst vielleicht im Unterbewusstsein irgendetwas aus, was dann dazu führt, dass es da so interessante Konstellationen gibt von Mannschaften, die sich liegen und die sich nicht liegen. Ne? So, vielleicht ist das eben sowas, wir liegen dem HSV nicht und Rimpa liegt uns nicht. So ist das.
Stimmt, ja, so betrachtet.
Ich glaube, da gibt es eigentlich gar keine große Erklärung für. Ne? Weil, wie ich gerade sagte, wenn man sich das ja mal anschaut, unsere Mannschaft jetzt, die hat ja nichts mehr mit der Mannschaft von 2016 zu tun. Und schon 2016 haben wir gegen Rimpa nichts geholt und ja, zumindest mal jetzt 2021 sah es ja auch bescheiden aus. Das wollen wir jetzt in 3 Wochen oder so ja mal ändern.
Genau, dann geht es nochmal gegeneinander. Wo hast du in all den Jahren am liebsten auswärts gespielt? Was hat dir immer am besten gefallen?
Oh. Ja, also ich sag mal so, in Schwartau war es schon immer gut, weil wir da auch sehr erfolgreich waren. Da hatten wir zum Beispiel auch in unserem ersten Zweitligajahr 2012 ein tolles Auswärtsspiel. Ein richtiges Erfolgserlebnis für uns. Da gab es ja damals nicht so viele von. Nordhorn war auch komischerweise im Euregium nicht so, aber in Lingen, in der Emsland Arena, auch immer irgendwie erfolgreich für uns. Das hat auch immer Spaß gemacht. Ja, es gibt da schon eine Reihe von ganz schönen Hallen auch, wo man einfach gerne hinfährt. Ne? Ich weiß nicht so, ja, Aue habe ich nicht so vermisst. Da waren wir ja auch immer eher nicht so erfolgreich über die Jahre. Dass ich das nochmal mitgenommen habe. Ja, gut, aber okay. Ja, so ist es, ne?
Und jetzt, wo es in die letzten Wochen geht, worauf freust du dich an den letzten Spieltagen noch?
Ja, ich freue mich darauf, dass wir jetzt noch, ich glaube, 5 Heimspiele haben und nur dreimal auswärts noch ran müssen und da auch echt noch ein paar Highlights haben. Ich meine, wir werden uns natürlich schon noch ein bisschen strecken müssen, so um unser großes Ziel da zu erreichen. Ich glaube, wir haben jetzt so einen sensationellen Weg genommen seit Ende Dezember. Ich mal überlege, da am 15. Dezember haben wir noch 4 Punkte gehabt. Jetzt sind es 22. Wir haben in der Rückrunde eine Top-Bilanz. Wäre schön, wenn wir den Weg jetzt auch zu Ende gehen würden.
Und dann war es das dann wirklich?
Ja, also dann war es das erstmal. Ja, also wir haben jetzt ja schon immer so ein bisschen von Zeitraum zu Zeitraum geschaut und wir haben jetzt das bis 11.6. mal hier alles in unseren Familienkalender eingetragen und danach wird es dann wieder ruhiger im Hause Rottschäfer.
Okay, aber ein ganz endgültiges Nein war es nicht.
Ich meine, wer weiß, ich bin ja nicht aus der Welt, ne? Ich will es nicht ausschließen irgendwie, dass ich da vielleicht nochmal aushelfe. Aber ehrlich gesagt, habe ich mir jetzt auch noch keine Gedanken darum gemacht, wie das so generell weitergeht. Ob ich ja da in der zweiten noch ein bisschen was mache oder mich mit so ein paar anderen älteren Herren so ein bisschen auf die Tenniskarriere konzentriere, das muss ich dann mal schauen. Das möchte ich auch irgendwie jetzt nicht entscheiden. Wir fahren im Sommer erstmal lange im Urlaub und vielleicht kommt mir ja da so ein bisschen die Erkenntnis. Aber ja, jetzt hinten raus, sicherlich wollen wir das positiv zu Ende bringen und den Klassenerhalt schaffen. Ich möchte es aber einfach auch noch ein bisschen genießen, weil mir die Zeit jetzt echt Spaß gemacht hat. Und ja, wenn dann am Ende noch dein Erfolg dabei rauskommt, ist das natürlich umso schöner.
Du bist ja auch mit 37 jetzt oder schon
Ja, 37 noch, ja.
im besten Torwartalter, wie ja einige ältere Herren aktuell auch in der ersten Liga noch beweisen. Also ein bisschen würde ja gehen.
Ja, also es würde mit Sicherheit gehen, ne? Solange die Knochen halten. Toi, 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 ich klopfe hier mal auf Holz, ne? Dass nichts passiert. Würde das sicherlich noch gehen, ne? Ich muss allerdings dazu sagen, und ich hatte jetzt die Woche vor Ostern mir mal beim Robert eine Woche freigenommen, um mich mal ein bisschen zu regenerieren. Es ist schon im Alltag, ist es schon anstrengend und es ist auch schon viel, ne? Auch sich dann darauf zu motivieren, immer wieder und auch den Fokus bei der Sache zu behalten. Ich habe ja nur noch meinen Lehrerjob und meine Familie, will ja beides auch die nötige Aufmerksamkeit bekommen und da ist es schon, muss man schon so ein bisschen jonglieren im Alltag, ne? Und das ginge, glaube ich, auf die Dauer nicht. So als Episode zwischendrin ist das schön. Und wie gesagt, ich genieße das auch. Ich bin da auch echt immer noch sehr dankbar für, dass ich das machen kann. Und dass man mich da so akzeptiert, auch von den Jungs. Ja, und dann ist es aber auch im Sommer wieder gut.
Gibt es da abschließend gefragt böse Sprüche Richtung Alter, wenn da jetzt so ein 20-Jähriger ankommt und musst du dir da was anhören oder alle nett?
Nee, alle nett. Also alle nett und ja, ich sag mal von der ersten Woche an total super integriert. Also mannschaftlich von den Typen her ist es sensationell, es ist richtig, richtig gut und auch dort besteht ein großer Zusammenhalt. Es ist egal, ob der einer 20 ist oder eben 37. Das macht da keinen Unterschied. Und ich sage mal so, ich meine, das hält ja auch jung, ne? Ich lerne von den jungen Spielern ja auch viele Sachen, ne? Hinsichtlich Musik und Kleidung und so. Nein, aber ja, klar, das ist schon witzig, ne?
Dann könntest du bald ja noch Musiklehrer werden.
Ja, ich glaube, da fehlt mir doch ein bisschen das Musikalische an sich. Ich glaube, ich habe kein Taktgefühl. Meine Frau sagt immer, ich würde ganz schrecklich Happy Birthday singen. Von daher lassen wir das lieber.
Lieber Kai, vielen Dank für deine Zeit. Genieß den Rest der Saison und die restlichen Highlights. Traditionell die letzte Frage: Wen würdest du dir, muss auch nicht unbedingt aus deiner eigenen Mannschaft sein, we egal wen aus der Liga, wen würdest du dir mal im zweiten HBL-Update wünschen?
Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht, ob ich die so beantworten kann. Ich möchte ja solche Dinge am liebsten immer meinem Torwartkumpel Lukas Pul aufs Auge drücken. weil der ja eigentlich nicht so gerne und nicht so viel redet, könnte man den mal durch so eine Geschichte mal durchschleppen. Ich würde es ihm gönnen. Ansonsten so spontan, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir da gerade auch niemand ein.
Dann notiere ich mal Lukas Pohl, da muss er da mal durch.
Ja, der muss da einfach auch mal durch. Der kann sich da auch mal ein bisschen Verantwortung übernehmen. Ist ja auch ein gestandener Spieler mittlerweile. Ist ja auch nicht mehr 25, ne?
Eben. Und du hast gesagt, 7 Jahre schon in Ferndorf. Also hat der auch schon ein bisschen Zeit zum Zurückblicken. Also hat auch schon einiges mitgemacht. Kai, vielen lieben Dank. Dir jetzt einen schönen Abend noch und alles Gute. Wir freuen uns auf die letzten Spieltage mit dir.
Ja, vielen Dank. Dir auch einen schönen Abend und bis dahin, ne?
Und euch vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Das war das zweite HBL-Update für heute. Bis hierhin euch einen schönen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr uns zugehört habt. Liebe Grüße und bis die Tage und tschüss.